Scheiße. Tore? Tore? Scheiße. Tore!
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 Digga, ich hab dich die ganze Zeit gesucht. Du chillst hier oben und isst Kekse. Ja. Digga, du isst Kekse
was
beim
ist
Schneiden.
Hey, was gib die her? Hey, das sind meine Kekse, Mann. Das sind meine Kekse. Was denn? Was, denn,
mich
was ist denn das Problem? Kann ich weiter? Gib die Kekse wieder her. Wo sind die?
Die Kekse habe ich. Als ob du jetzt Kekse wieder kriegst, halt's Maul.
Was
nein.
Ist denn? Sag.
Wir haben ganz andere Probleme.
Ja, was ist denn? Was
als
ist
deine
denn?
Fressattacken
was ist denn
beim
das
Schneiden.
Problem?
Hier. Das ist unser Problem.
Es ist unser Spotify. Unsere Seite, waghalsige Schatzsuchen, bla bla bla. Nice, 1982 Bewertungen.
Guck mal auf die Sterne.
Oh.
Ja.
Oh. Shit.
Seit wir diesen Podcast gestartet haben, hatten wir immer 4,9 Sterne. Seit heute Morgen sind es 4,8.
Ja, komm, da haben halt ein paar Leute eine schlechte Bewertung abgegeben. Ist ja auch ihr gutes Recht.
Aber wieso? Ich verstehe das nicht. Wir geben uns so viel Mühe. Die Folgen sind aufwendiger als je zuvor. Und dann 4,8. Okay, es sind keine 5,0, klar. Aber warum nicht 4,9?
Vielleicht mögen uns die Leute nicht. Vielleicht mögen sie nicht, dass du immer irgendwelche komischen Überleitungen in unseren Folgen einbaust.
Vielleicht mögen die Leute auch nicht, dass du stinkst während jeder Folge.
Ich stink nicht. Außerdem kann man das im Podcast eh nicht riechen.
Tore stinkt.
Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das ist ein Mythos. Ich möchte nicht, dass das gebroadcastet wird. Nein, das stimmt einfach gar nicht. Unser Zimmer ist 4 Quadratmeter groß.
Man selber riecht es ja auch irgendwann nicht mehr. So, es ist ja auch nicht schlimm.
Ich habe eine Mandelentzündung, Ole. Du darfst nicht gemein zu mir sein heute.
Es ist ja auch nicht gemein, wenn man einfach Fakten benennt. Es ist ja einfach,
doch.
Ich informiere
ja,
dich darüber,
ja auch,
dass du
es
stinkst.
Es sind ja keine Fakten.
Es sind ja offensichtliche Fakten. Ich habe dir Duschgel in dein Zimmer gestellt.
Nein.
Vielleicht kannst du es mal wirklich benutzen und nicht nur lesen, wenn du auf Klo bist.
Ja, aber guck mal, ich glaube, wenn man wächst, dann passiert es irgendwann, dass es halt auch Haterinnen und Hater gibt. Da können wir nichts zu. Dann sind es halt 4,8, mein Gott.
Wer uns hatet, hatet Geschichte, ist mein Statement dazu.
Oh, das ist aber ein hartes Statement. Ja, ich kann es schon verstehen.
Dass wir gehatet werden?
Nein, dass es nervig ist, dass wir 4,8 haben. Ich finde, das war jetzt ein bisschen unnötig mit dem Terz. Ich glaube, du hast wirklich das ganze Haus zusammengeschrien.
Und es war nötig.
Außerdem kann ich bitte meine Kekse wieder haben.
Du frisst seit 2 Stunden Kekse. Die Packung war voll, als ich die heute Mittag gesehen habe. Jetzt ist sie leer.
Können wir bitte, also ihr Lieben, hallo erstmal. Wir sind wild und fremd und uns fehlt 0,1 Sterne bis zu den 4,9.
Und Kekse fehlen uns auch.
Also wenn ihr Lust habt, dann bewertet uns doch auf Spotify oder auf allen anderen Podcast-Plattformen mit 5 Sternen. Wir würden uns sehr, sehr freuen und vielleicht rutschen wir dann irgendwann wieder in die 4,9 Sterne zurück.
Das wäre schön. Das wäre schön. 4,9 Sterne und keine Kekskrümel mehr auf Laptop. Und niemand stinkt.
Wild und fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wild und Fremd. Ich bin Tore.
Ich bin Ole, der andere Teil, der bessere Teil.
Das habe ich einfach mal überhört. Wir haben heute
was für eine Boomer-Überleitung. Go on.
Wir haben heute
betrunkene Pirat aus diesem Meme. Wir haben heute.
Ich muss dazu sagen, ich bin krank. Ich habe Mandelentzündung.
Ja.
Tonsillitis. Und trotzdem.
Shoutout an Tonsillitis.
Nein, kein Shoutout. Bitte kein Shoutout an Tonsillitis. Wir haben heute einen Gast bei uns und das ist ein ganz besonderer Mensch, Dr. Tim Heitland. Er ist medizinischer Koordinator am Alfred-Wegener-Institut. Das klingt jetzt erstmal überhaupt nicht spannend, aber
er ist verantwortlich für die Überwinterung in der Antarktis sowie immer wieder Expeditionsleiter eben an der Neumayer-Station 3. Als Arzt und Stationsleiter hat er zum Beispiel von 2016 bis 2018 selbst überwintert.
Und das ist für uns als kleine Antarktis-Fanhasen ja ein absoluter Goldgriff. Er hat nämlich zugesagt zu einem kleinen Interview, wo wir ihm ein bisschen, und das sage ich jetzt mit einem kleinen Spoiler auf den Content, sprichwörtlich auf den Zahn fühlen konnten.
Ganz ehrlich, das Intro war vielleicht ein bisschen lustig, aber ich bin so unfassbar happy, dass Dr. Heitland gesagt hat, klar, ich stelle mich bereit. Wir konnten ihn so viele Sachen fragen, auch ganz viele Sachen, die wir von alten Expeditionen aus den 20er, 30er Jahren gelernt haben, die vielleicht heute gar nicht mehr gelten oder immer noch ein Problem sind. All das haben wir ihn heute gefragt und wir haben ein super cooles Gespräch mit ihm geführt.
Und irgendwie haben wir auch über Dinge gesprochen, die gar nicht so unbedingt mit der Antarktis zu tun haben, namentlich vor allen Dingen einfach diese Dunkelheit, dieses Gefühl, was man in Deutschland hat, wenn man im Winter irgendwie früh raus muss, spät nach Hause kommt, gefühlt nur im Dunkeln oder im Neonröhrenlicht lebt und wie man da trotzdem glücklich werden kann, was es da für Tricks und Kniffe gibt und wie man 14 Monate auf dem einsamsten Kontinent der Welt übersteht, all das haben wir mit Dr. Tim Heitland besprochen.
Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd. Ich bin Ole.
Ich bin Tore und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns in der B-Seite. Und ich würde einfach mal vorschlagen, dass er sich vielleicht selber vorstellt, wenn das für ihn okay ist. Herzlich willkommen, Dr. Tim Heitland.
Ja, moin. Schön, dass ich da sein kann. Mein Name ist Tim Heitland und ich arbeite am Alfred-Wegener-Institut. Das ist das deutsche Polar- und Meeresforschungsinstitut. Wir sitzen in Bremerhaven und betreiben eine ganze Menge Plattformen, auf denen Polar- und Meeresforschung möglich gemacht wird. Da ist unter anderem die Polarstern zu nennen, der Eisbrecher, der ja ziemlich bekannt ist. Und dann haben wir vor allen Dingen aber auch die Neumayer Station 3 in der Antarktis, die wir betreiben. Und mein Job beim AWI ist es, medizinischer Koordinator zu sein. Das heißt, ich kümmere mich um die Medizin im weitesten Sinne auf unseren Expeditionen. Ich kümmere mich zudem aber auch um die Überwinterung in der Antarktis als Gesamtprojekt, um die Teams, die dort überwintern und helfe mit, die zu finden, auszubilden und zu betreuen. Und dann fahre ich selber noch als Expeditionsleitung immer wieder in der Sommersaison auf die Neumayer Station.
Ich glaube, dazu fallen uns jetzt super, super viele Fragen ein. Wir haben uns jetzt auf ein Thema spezialisiert und das ist ja jetzt leider ein bisschen unabhängig von der Polarstern und der Expedition. Und zwar über die medizinischen Möglichkeiten, die eben in der Antarktis bleiben. Tom und ich, wir haben in der Vergangenheit ganz oft über Expeditionen gesprochen, bei denen es nicht so viele medizinische Möglichkeiten gab. Heute sind wir ja glücklicherweise in einem anderen Zeitalter und daher würden wir gerne wissen, welche Krankheiten bzw. auch welche gesundheitlichen Probleme treten bei den Menschen auf, die sie in der Antarktis betreuen?
Puh, das ist nicht ganz so leicht zu beantworten, weil wir Gott sei Dank insgesamt relativ wenige Erkrankungen haben. Das ist dem geschuldet, dass wir eine sehr gute Vorauswahl treffen. Zum anderen sind die Krankheitserreger auch relativ wenige, denen man in der Antarktis ausgesetzt ist, vor allem dann während der Überwinterung. In den Sommermonaten kommen die Leute natürlich und bringen alles Mögliche mit. Aber wenn dann da einmal die Durchseuchung stattgefunden hat, wenn man das so sagen kann, dann kennen alle Erreger und dann ist es eigentlich auch gut. Und da haben wir es eigentlich mit banalem Schnupfen zu tun. Und sonst hat man es dann eher mit Unfällen zu tun und Verletzungen, wobei auch die, dadurch, dass wir Arbeitssicherheit sehr hoch aufhängen, erfreulicherweise sich ziemlich in Grenzen halten. Und was aber vielleicht überraschend ist, ist, dass wir relativ viel mit Zähnen zu tun haben.
Ja, ah, okay. Mit den Zähnen, krass. Ist das eine Anspielung auf Skorbut? Also kommt Skorbut heute tatsächlich noch vor oder tritt es so gut wie gar nicht mehr auf?
Ja, Skorbut ist eine Vitaminmangelerkrankung und die kann natürlich heutzutage noch auftreten, allerdings dann, wenn ein Vitaminmangel herrscht. Und den kann man ja ziemlich gut verhindern. Also wir haben Wir persönlich haben damit überhaupt nichts zu tun. Wir haben allerdings auch eine gute, ausgewogene Ernährung und die Möglichkeit, also uns mit allen Nährstoffen zu versorgen. Die Zähne, die uns beschäftigen, sind eher sowas wie herausgefallene Plomben und Ähnliches. Und die Theorie gibt es, dass die verschiedenen Materialien einen verschiedenen sogenannten Ausdehnungskoeffizienten haben. Das heißt, die tun sich bei Temperatur zusammenziehen oder ausdehnen. Und bei niedrigen Temperaturen machen sie das eben anders als der Zahn selber. Und da können dann so kleine Mikrorisse entstehen. Vielleicht kriegen jetzt alle Zahnärztinnen und Zahnärzte, die eventuell zuhören mögen, gerade das große Grausen ob dieser Theorie, aber die wurde mir eben auch so vermittelt. Das sei also mit die Ursache dafür. Und wenn man dann wie ich in meiner Überwinterung, ich habe also selber dort überwintert, auf ein gefrorenes Gummibärchen beißt, dann braucht man auch vorher keinen Mikroriss und Ausdehnungskoeffizienten, dann kann man sich auch einfach so ganz stumpf die Plombe rausbeißen.
Oh, okay. Also wir haben tatsächlich vor ein paar Monaten das Tagebuch von Apsley Chaligayard gelesen, der auf der Südpol-Expedition von Scott dabei war, und dem sind in der Winterreise zum Cap Crozier tatsächlich die Zähne gesplittert. Aber wir vermuten, also wir wissen es selber noch nicht so genau, und wir haben da auch mit jemandem von der Charité schon drüber gesprochen, wir vermuten, dass es auch an der Mangelernährung liegt und nicht an der extremen Kälte. Aber vielleicht ist es ja auch beides.
Ja, man weiß es nicht. Ich meine, im Mund friert es ja dann doch, Gott sei Dank, eher selten. Trotzdem hat man halt da den Kontakt mit sehr, sehr kalter Luft.
Damit jeder hier mitkommt, würde ich das gern noch einmal zusammenfassen. Wenn man in dieser Antarktis eintrifft, dann gibt es da kein Krankenhaus. Man hat auch nicht, wie Tore eben schon angedeutet hat, irgendwie 10 Fachärzte, die sich um jedes deiner kleinsten Probleme kümmern können. Haben Sie denn als Allgemeinarzt ein spezielles Repertoire an Ausrüstung und Medikamenten, die Sie auf jeden Fall mitnehmen, um quasi sämtliche Verletzungen und gesundheitliche Leiden behandeln zu können oder vorzubeugen?
Ja, wir haben also gerade an der Neumayer-Station tatsächlich schon ein kleines Krankenhaus. Ich will nicht sagen, dass ich stolz drauf bin, es ist ja jetzt nicht meins, aber ich bin immer wieder sehr beeindruckt davon, dass es eben möglich ist und dass auch das Alfred-Wegener-Institut das möglich macht, muss ich sagen, ein solches Maß an Medizin vorzuhalten. Wir sind eher personell begrenzt in unseren Möglichkeiten, weil wir nur eine Ärztin, einen Arzt haben. Wir haben dann 2 Personen aus dem Überwinterungsteam, die so als Hilfspersonen mit ausgebildet werden. Die werden auch in der Vorbereitungszeit hier im Bremerhaven im Krankenhaus Reinickenheide für 2 Wochen nochmal geschult. Das ist eher der Flaschenhals, dass das so die Manpower vielleicht wenig ist. Apparativ sind wir aber echt gut ausgerüstet, muss man sagen. Wir haben einen richtigen OP. Wir haben eine richtige Narkoseeinheit, die auch telemedizinisch hier am Krankenhaus in Reinickenheide dranhängt. Das heißt, die Anästhesie hier aus Bremerhaven kann tatsächlich die Narkoseführung übernehmen. Die können jetzt natürlich nicht händisch über 14.000 Kilometer nach Süden greifen und da am Knopf drehen, aber die können den Monitor, der wird gespiegelt, die können den verfolgen, betrachten und können dann eben einfach unterstützen und sagen, was als nächstes gemacht werden soll. Wir haben einen Steri und können also unsere OP-Siebe, die wir haben, richtig sterilisieren und können somit auch gescheites Instrumentarium vorhalten. Wir haben digitale Röntgenanlage bis hin zu einem sogenannten Bildwandler. Das ist so ein Röntgengerät, mit dem man wie einen Film machen kann, wo man halt in Echtzeit den Knochen dreht und zum Beispiel gucken kann, wie steht er jetzt, wenn er gebrochen war. Wir haben eine Zahnbehandlungseinheit von 10, hatten wir es ja schon. Ja, die ist sehr beliebt oder auch nicht, aber sehr notwendig. Wir haben digitales Zahnröntgen. Wir haben ein Ultraschallgerät. Also das sind Sachen, die sind jetzt natürlich im normalen Krankenhaus gang und gäbe und von daher nicht besonders. Aber dass wir sie in der Antarktis haben, finde ich, ist schon ziemlicher Wahnsinn.
Das ist toll, auf jeden Fall. Ich komme ungefähr aus der gleichen Ecke, aus Oldenburg, und ich fahre dann immer mit dem Zug über Bremen. Ich würde gern ein bisschen weiter ausholen für meine Frage bezüglich der medizinischen Möglichkeiten in der Antarktis. Ich hatte vor ungefähr anderthalb Jahren eine Hirnblutung und ich konnte dann so 2 Tage gar nicht angesprochen werden. Das war insgesamt super, super schwierig, wurde insgesamt 2-mal operiert und bin dann quasi erst aus diesem Koma aufgewacht. Also ganz ehrlich, ich glaube, das war auch für das Krankenhaus in Oldenburg eine wahnsinnig schwierige Operation. Wenn ich diese Hirnblutung in der Antarktis bekommen hätte, wäre das überhaupt behandelbar gewesen?
Das kann ich, ohne mehr über die spezielle Art der Hirnblutung zu wissen, eigentlich kaum beantworten. Es gibt eben von bis Hirnblutungen. Wenn Ihnen, was weiß ich, im Hirn ein Aneurysma platzt, das ist so eine Aushackung der Blutgefäße, und der Druck dann schnell stark zunimmt, dann muss man ja ganz schnell Diagnostik machen. Dann brauchen Sie eigentlich eine Computertomographie oder eine Magnetresonanztomographie oder am besten beides. Dann brauchen Sie auch wirklich eine Neurochirurgie, um das zu beherrschen. Und dann würde ich sagen, hat man in der Kürze der Zeit eigentlich schlechte Karten in der Antarktis.
Ja, das glaube ich. Es war tatsächlich ein Aneurysma, das geplatzt ist. Und mir wurde in Oldenburg tatsächlich der Kopf auch aufgeschnitten, um diese Blutung irgendwie zu stillen. Ja, aber klar, ich kann mir vorstellen, dass das ja allein Deutschland eine wahnsinnig aufwendige Operation. Klar, dann ist es in der Antarktis wahrscheinlich noch viel schlimmer.
Das will man gar nicht haben, aber wenn, dann lieber in Oldenburg als in der Atka-Bucht.
Ja, das Krankenhaus hat bei mir übrigens unfassbar gute Arbeit geleistet. Also liebe, liebe Grüße an alle, die dort arbeiten.
Wir haben jetzt schon über Dinge gesprochen, wo Sie gesagt haben, das will ich auf gar keinen Fall haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass da der Druck natürlich sehr, sehr groß ist, weil man ja nicht irgendwie sagen kann, hier, das gebe ich mal zum Kollegen, der macht das, oder zur Kollegin. Und jetzt kommt auch die obligatorische Frage, was ist das Krasseste oder das Intensivste, was Sie in der Antarktis schon behandeln mussten?
Wir haben ja auch in der Antarktis Schweigepflicht. Man kann immer nur so eingeschränkt über die Fälle reden. Was tatsächlich eigentlich die größte Operation war, die wir dort gemacht haben, aber das ist mit dem Patienten abgesprochen, weil er auch dann hier in der Presse gewesen, das war eine sehr komplizierte Sprunggelenkfraktur. Also der hat sich einer sein Sprunggelenk gebrochen. Diese Verletzung musste sofort operativ behandelt werden, weil die das Gelenk mit betroffen hat. Das kann man also so nicht lassen. Der Arzt, der die Überwinterung beendet hat, war vor Ort. Der Arzt, der die neue Überwinterung dann antreten wollte oder auch angetreten hat, war vor Ort. Das waren 2 sehr erfahrene unfallchirurgische Oberärzte. Und wir hatten mich als Expeditionsleitung, ich bin von Haus aus Viszeralchirurg, also Bauch-, Eingeweidechirurg. Ich habe dann gesagt, ja, wenn ihr operiert, dann mache ich die Narkose. Damit hatte er ein sehr fähiges OP-Team und einen Hilfsanästhesisten, also mich, der allerdings super Unterstützung aus dem Krankenhaus Reinheide bekommen hat. Und dann hat er dann auch in der Zusammenschau von allem gesagt, ja gut, dann werden wir das jetzt hier tun. Und dann haben wir auch diese Operation durchgeführt. Das war, sage ich mal, schon das Maximum dessen, wo ich jetzt beteiligt war.
Wir haben jetzt fast die ganze Zeit über Verletzungen physischer Natur gesprochen. Was Tore und ich aber aus vielen Tagebüchern wissen, auch psychische Belastungen sind da ein ziemlich häufiges Thema. Wir haben ja diese Dunkelheit in der Antarktis, die da ja im Polarwinter teilweise monatelang andauert. Wir haben ja auch diese unfassbare Einsamkeit. Ich glaube, in Deutschland gibt es so ein ähnliches Symptom, das heißt die Winterdepression. Daran leiden jedes Jahr ziemlich viele Leute. Haben Sie Tipps, wie man diese Winterdepression am besten bekämpfen kann?
Ja, habe ich. Ja. Ich glaube, ganz wichtig ist die Erwartungshaltung. Eine gesunde Erwartungshaltung zu haben, ist schon mal die halbe Miete. Wenn man einfach mal reflektiert, was passiert und warum es passiert, dann ist man halt einfach nicht überrascht. Ja? Und das machen wir mit unseren Leuten auch. Bei uns an der Neumayer-Station dauert die Polarnacht 8 Wochen und war für mich die allerschönste Zeit meiner Überwinterung und ist für viele eine wahnsinnig schöne Zeit. Die Polarnacht dort hat jetzt nichts Bedrohliches und nichts Schreckliches, sondern ist wunderschön, muss man einfach sagen. Wir haben unfassbaren Sternenhimmel, wir haben eine Milchstraße, wie man sie wahrscheinlich fast nirgendwo so sehen kann. 0 Lichtverschmutzung, Der Horizont ist brett eben. Sie haben wahnsinnig schöne Polarlichter. Es ist echt beglückend. Dann haben sie auch noch die Pinguine. Irgendwer hat mal gesagt, es ist unmöglich, in Gegenwart eines Pinguins unglücklich zu sein. Ja, das kann ich bestätigen. Das kommt dazu. Und dann muss man halt einfach sagen, dann muss man, und das gilt natürlich auch für hier, wo es schwierig ist, Polarlichter und Pinguine zur Hilfe zu holen, man muss einen Rhythmus beibehalten. Ressourcen nutzen ist immer so ein Stichwort. Man muss seine Ressourcen kennen. Dazu muss man erstmal ein bisschen reflektieren, was die sind. Man muss seine Bedürfnisse kennen. Und dann muss man halt gucken, dass man mit seinen Ressourcen seine Bedürfnisse auch irgendwie befriedigt. Und dann steht man eigentlich schon ganz gut da meistens.
Schöne Antwort, ja.
Wir kennen es ja auch von unseren Expeditionen. Routine ist unglaublich wichtig. Und ich finde, das sagt man so leicht, aber es ist dann gerade in solchen extremen Umständen immer unglaublich schwer. Also ich meine, ich kenne selber von mir, wenn ich irgendwie in so einem Winterloch bin, so eine Routine wirklich durchzuhalten, ist schon schwer. Aber wenn man dann wirklich noch in einer extremeren Umgebung ist, mit noch mehr auch Fragezeichen. Ich meine, es gibt ja auch Dinge, die unerwartet passieren können in solchen Umgebungen. Es finde ich extrem schwer, da eine Routine durchzuziehen. Aber ich glaube auch, dass es der Schlüssel sein kann.
Das ist tatsächlich schwer, keine Frage. Aber die Überlegung ist, was ist die Alternative und ist die dann leichter? Also es ist tatsächlich nicht ganz einfach, in der Antarktis zu überwintern, ja, oder auf einer Expedition zu sein. Und vor dem Hintergrund muss man das auch bewerten. Und das hat aber auch was mit diesem Erwartungsmanagement zu tun. Ja, also wenn ich hergehe und sage, ja, ist ja alles leicht und jetzt wundere ich mich, dass ich es gerade ein bisschen mühsam finde, dann muss ich sagen, ach, Überraschung, du bist auch beim Überwintern auf einem fernen Kontinent unter extremsten Bedingungen. Das ist jetzt ja wenig überraschend, dass es auch mal ein bisschen anstrengend werden kann.
Sind Sie dann nicht nur Arzt, sondern auch ein bisschen Therapeut und Psychologe für die Menschen?
Ich bin jemand, der immer ansprechbar ist und der ein offenes Ohr hat und der im Rahmen seiner Möglichkeiten immer bereit ist, zu unterstützen. Aber ich habe ja gar keine Ausbildung als Psychologe oder Therapeut. Und von daher, das wäre auch etwas anmaßend, dann zu sagen, das bin ich. Natürlich habe ich über die Jahre und auch aus eigenem Erleben meine Erfahrungen sammeln können und gebe die dann auch weiter. Wir haben aber zusätzlich zum Beispiel auch einen Coach, der das Team mit betreut. Wir haben eine viermonatige Vorbereitungsphase, die hier in Bremerhaven hauptsächlich stattfindet, der da auch immer mal vor Ort ist und mit dem Team eben solche Dinge bespricht. Jetzt gar nichts, hat ja nichts mit irgendwie Tiefenpsychologie oder was weiß ich, Selbsterfahrung, Analyse und sonstigen Dingen zu tun, sondern einfach sagt, wie können wir mit welchen Situationen umgehen.
Sie haben ja eben darüber gesprochen, wie schön diese Polarnacht dort ist. Aber es ist eben Arbeiten in der Antarktis. Und ich glaube, die wenigsten Leute würden sich darauf bewerben. Was hat Sie dann schlussendlich dazu bewegt, diese Stelle anzunehmen?
Das ist eine Mischung aus ganz vielen Dingen. Und auch eine der schwierigeren Fragen, die mir auch schon oft gestellt wurde. Man sollte annehmen, man kann es mittlerweile in wenigen Sätzen beantworten. In Wahrheit ist es aber halt vielschichtig. Also zum einen finde ich die Wissenschaft sehr relevant, die da getrieben wird. Das muss man sagen. Ohne die Wissenschaft, die das Alfred-Wegener-Institut in der Antarktis eben betreibt und auch möglich macht für andere, hätten wir da gar keine Daseinsberechtigung. Und Teil davon sein zu können, finde ich sehr auch sinnstiftend. Jetzt ist es ja so, dass man als Arzt meistens eh schon relativ sinnvolle Dinge macht, auch im Alltag. Das war jetzt nicht mein Problem. Ich habe aber immer schon auch eine gewisse Faszination für so Expeditionen gehabt, für karge, unwirtliche Gegenden. Ich bin gerne durch Wüsten gereist und durch irgendwelche Berglandschaften gewandert und so Dinge. Ich wollte immer gerne gucken, was ich mit dem, was ich gelernt habe als Arzt, noch machen kann. Ich habe so eine ganz klassische deutsche Krankenhauskarriere hinter mir und fand es dann einfach toll, mein Wissen und Können woanders auch noch einzusetzen. Was eigentlich jetzt nicht so im Vordergrund stehen darf, ist so das Abenteuer. glaube, die Briten haben das mal geprägt, diesen Ausspruch, irgendwie Abenteuer ist nur ein Zeichen für schlechte Planung. Das soll ja eigentlich jetzt nicht dazu kommen, dass man also Riesenkatastrophen bewältigen muss, ja, oder da irgendwie als größter Danger Seeker unterwegs ist und möglichst sich ins nur extrem stürzen will. Aber trotzdem ist es natürlich ein gewisses Abenteuer, muss man ja auch da sagen. Mit so einem Team zusammenzuarbeiten ist auch Wahnsinn. Ich habe selten beziehungsweise eigentlich nie mit nur ausschließlich Leuten, die top motiviert waren und genau am richtigen Ort gelandet sind, zusammenarbeiten können. Das ist auch richtig toll. Also es gibt ganz viele Gründe. Da habe ich natürlich noch die ganze Tierwelt vergessen, die Natur, das Einzigartige. Das gibt's eben nicht woanders. Wer das sehen und erleben will, der kann das nur dort tun.
Nehmen Sie was mit, wenn Sie von den Sommerjobs von der Station oder von der Überwinterung zurück nach Hause kommen?
Absolut. Es wäre ziemlich bedenklich, wenn man überhaupt nichts mitnehmen würde. Letztendlich ist es so, wie alle Leute, alle Menschen, die irgendeine Reise machen, Reisen verändert ja. Also da kommt man nie eigentlich als die Person zurück, die losfährt. Und das ist ja auch Teil des Reizes. Ich denke mal, ja, das gehört mit dazu. Die Überwinterung, die dauert 14 Monate. Also man ist wirklich 14 Monate dann in der Antarktis. Man ist ja in der Kernzeit des Winters. Das sind dann fast 9 Monate in diesem wirklich kleinen Team zu 9 unterwegs. Man hat in diesen Monaten auch wirklich keine Möglichkeit, da rauszukommen. Das ist ja auch, um zur Medizin zurückzukommen, die große Herausforderung, dass man halt alles vor Ort dann bewältigen muss. Und die Phase ist natürlich extrem prägend. Also aus der nimmt man wahnsinnig viel mit.
Wir haben ja gerade schon über Ihre Gründe geredet, diese Stelle anzunehmen. Und Sie haben Teamarbeit erwähnt. Warum ist Teamarbeit am Ende der Welt so wichtig?
Überwintern ist Teamsport. Das ist keine Einzeldisziplin. Das kann man nicht alleine machen. Beziehungsweise man findet 100% irgendjemanden, der das auch alleine machen kann. Aber das ist jetzt nicht in unserem Sinne und für das, was wir dort betreiben, relevant. Ja. Weil wir machen ja jetzt keine irgendwie sportlichen Extremerfahrungen, sondern wir machen Wissenschaft. Und die geht halt als Gruppe am besten. Man muss einfach aufeinander Acht geben. Humor ist extrem wichtig. Man muss Spaß haben können. Man muss auch feiern können. Wir sind alle auch nur ganz normale Leute. Aber letztendlich sind das ja auch Werte, die überall auf der Welt wünschenswert wären und hilfreich wären.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Welche Dinge vermisst man dort am meisten?
Menschen natürlich. Das ist ja klar. Das ist man ja nicht alle einpacken und mitnehmen kann. Und dann kommen auch schon irgendwelche frischen Lebensmittel. Die haben wir nicht. Also wir hatten mal eine Phase, wo wir als wissenschaftliches Experiment ein Gewächshaus hatten neben der Station. Es war auch ganz spannend. Es hieß Eden ISS, also wie Eden geschrieben. Das war vom DLR und dann auch eine Weile lang in Kooperation noch mit der NASA betrieben. Da ging es dann um die Überlegung, wie man zum Beispiel auf der ISS oder eben dann auf Mond oder Mars Frischware produzieren kann. Und in der Phase hatten wir auch während der Überwinterung Sachen. Die kam allerdings genau nach meiner Überwinterung, diese Station. Und ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, wie wir dann eben zum Ende des Winters halb dammelige Karotten seziert haben, weil dann noch Anteile gut und noch zu verwenden waren und wo man dann halt auch so einen Wandel an sich selbst erlebt, wenn man vorher sagen würde, nee, danke, das muss ich jetzt nicht mehr essen. Dann kommt man nach einem halben Jahr, denkt man sich, doch, alles noch prima.
Gibt's das Gewächshaus noch oder wurde das Projekt mittlerweile eingestellt?
Das Projekt ist eingestellt, das Gewächshaus gibt's aber, das steht jetzt in Köln und dient zur Ausbildung der ESA-Astronautinnen und Astronauten.
Ja.
Also war das Projekt nicht erfolgreich oder hat sich's einfach nicht gelohnt, weil der Aufwand zu groß ist?
Weder noch. Also das war extrem erfolgreich und wurde deswegen auch verlängert. Das war eigentlich nur auf eine Saison angelegt. Es war ein europäisches Konsortium. Da waren also viele Institutionen und Leute beteiligt an diesem Projekt und eigentlich sollte das nur einen Winter laufen. Und das hat so gut funktioniert und alle waren so begeistert und haben halt auch viel Wissen anhäufen können, dass man gesagt hat, lass doch weiter betreiben. Und dann wurde das auch noch ein paar Jahre weiter betrieben. Aber wie immer in der Wissenschaft ist halt eine Frage der Finanzierung. Und die war ausgelaufen. Und dann war das dann irgendwann eben durch. Und dann hat man gesagt, gut, jetzt bringen wir es zurück und jetzt wird es weiter verwendet. Und idealerweise kommt irgendwann mal ein zweites Gewächs raus, eben zwei. Aber auch da ist halt wie immer die Frage der Finanzierung.
Also ich stelle mir das so vor, dass man dann im Winter, wenn es draußen wirklich fast 24 Stunden lang dunkel ist und man ja auch, wie Sie schon gesagt haben, wenig frische Sachen oder gar keine frischen Sachen irgendwie da hat, dann stelle ich mir das so vor, dass man dann so seine ganzen Vitamine in Tablettenform einnimmt, also zumindest Vitamin D und Vitamin C. Ist das so oder kann man das anderweitig kompensieren, diesen Mangel?
Wir haben zwar Vitamine vorrätig und wer will, darf auch welche nehmen. Vitamin D sowieso, muss man sagen, weil da braucht es ja zur Synthese Licht und das haben wir nicht, also UV-Licht. Aber den ganzen Rest substituieren wir eigentlich nicht. Die Tiefkühlware ist so vitaminreich tatsächlich, dass es nicht notwendig ist. Und einfrieren können wir natürlich gut.
Ja, stimmt.
Das sollte da relativ einfach gehen, stimmt.
Wir müssen sogar unseren 5 Grad Kühlraum beheizen. Ja, wenn Sie draußen ja, okay. minus 35 Grad haben oder minus 45, dann müssen Sie den halt etwas unterstützen, damit er bei seinen 5 Grad plus bleibt.
Das glaube ich, ja. Ich stelle mir das in der Antarktis immer so super einsam vor. Klar, man hat sein Team, mit dem man unterwegs ist, mit dem man sich im besten Fall auch gut versteht. Aber begegnet man da Menschen? Oder weiß man zumindest, wo die nächsten Menschen sind? Oder ist das tatsächlich nur so ein riesiges, menschenleeres Gebiet?
Also dort, wo wir sind, ist es ein riesiges, verlassenes Gebiet. Unsere nächsten Nachbar ist die südafrikanische Station und die sind 250 Kilometer ungefähr weg. Das hat alles nichts, also für mich nichts Bedrohliches. Man muss eben vernünftig sein. Man muss Dinge beachten, gesunden Menschenverstand auch allen voran. Wir haben es mit extremem Wetter zu tun. Wir haben es wirklich kalt. Also so um die minus 50 Grad wird es. Wir haben starke Stürme, lang andauernde Stürme, Stürme, die einen dann auch mal Wochen nicht sinnvoll vor die Tür gehen lassen. Gletscherspalten gibt es, aber wenn man das weiß, wenn man weiß, wie man sich benimmt und bewegt und das ja auch gelernt hat und weitergegeben bekommen hat, dann ist das eigentlich jetzt nicht problematisch. Ja? Und ansonsten, das gefährlichste Tier, sage ich immer, ist der Pinguin, der da rumläuft. Und böse Menschen gibt es auch nicht. Also es ist ziemlich verrückt. Ja? Da kann man nachts irgendwie große Spaziergänge machen, begegnet keinem. Sonst wäre es spooky. Tatsächlich ist es schon auch eine wirkliche Herausforderung, nach so einer langen Zeit, in der man als kleine Gruppe unter sich ist, sein Leben dann wieder danach auszurichten, dass plötzlich viel mehr Leute da sind. Und dann seine Gewohnheiten wieder zu ändern, seine Rituale zu ändern. Und das, was man, wie man eben die letzten vielen, vielen Monate verbracht hat, aufzugeben, ja.
Haben Sie einen Drang, wieder zurückzugehen?
Ja, habe ich tatsächlich, aber ich bin in der glücklichen Lage, dass ich ja auch zurückgehen kann. Wir lassen die Menschen eigentlich nur ein einziges Mal überwintern, aus gutem Grunde, einfach weil dieses Team so wichtig ist und weil es viel einfacher funktioniert, so ein Teambuilding zu haben, wenn alle von den gleichen Ausgangsvoraussetzungen kommen. Also das ist so wirklich der Hauptgrund. Nachdem ich schon überwintert habe, das wird wohl nichts.
Würden Sie gerne, wenn Sie jetzt nochmal können, wenn jetzt jemand sagen würde, wir machen das jetzt so, Sie können nochmal?
Ja, aber dann nur mit Frau und Kind und Hund. Nachdem das nicht gehen wird, ist es ein bisschen problematisch. Aber mit Frau und Kind und Hund würde ich, ohne mit der Wimper zu zucken, morgen wieder überwintern. Und ganz, das ist witzig, viele überwintern, die meisten würden es, glaube ich, wieder tun, mit diesem kleinen Aber. Ne? Also wenn man dann weiß, was man weiß, dann sagen sie, ja, keine Ahnung, aber gerne zum Beispiel mit meinem alten Team. Aber mit den Leuten, die kenne ich, wir haben uns bewährt als Team, Ich weiß, was mich dann erwartet. So nochmal.
Sie haben ja schon gesagt, Sie sind Expeditionsleiter. Sie haben auch schon die Polaris erwähnt. Und ich meine, Sie sind Arzt. So, das sind Menschen, die unglaublich gefragt sind in solchen extremen Gebieten. Wenn jetzt jemand sagen würde, ich will wirklich eine Expedition machen, also zum Beispiel einmal zu Fuß den Kontinent, also die Antarktis einmal zu durchqueren oder einmal zu Fuß zum Südpol und zurück. Würden Sie das machen? Hätten Sie da Lust drauf?
Ich hätte da total Lust drauf. Keine Frage. Ich habe nur nicht realistisch Zeit dafür.
Weil es keine Forschung ist, sondern Abenteuer.
Ja, das ist, ich meine, man sieht es immer mit gemischten Gefühlen, den Tourismus in der Antarktis. Ich liebe die Antarktis wirklich und die Antarktis ist so ein unfassbarer Ort. Ja, sie ist halt wirklich weitgehend unberührt. Und ich würde es der Antarktis wünschen und gönnen, dass sie das auch dauerhaft bleibt. Ich weiß aber, dass es vielleicht nicht ganz realistischer Wunsch, ein Traum ist, zum einen. Zum anderen muss ich auch einfach sagen, kann ich ja die Menschen verstehen, die auch gerne die Antarktis sehen wollen. Und nachdem jetzt nicht alle in der Wissenschaft tätig sind und damit einen guten Grund haben, das zu machen, findet eben auf anderem Weg Tourismus statt. Der sollte dann halt möglichst zurückhaltend sein, meiner Meinung nach, und möglichst, wie soll ich sagen, nachhaltig Ressourcen schonen. Da ist zu Fuß zu gehen ja schon mal gar kein schlechter Ansatz. Ich weiß auch, dass in der Zeit die mediale Ausschlachtung von allem Möglichen dazugehört und ja auch ein Geschäftsmodell ist. So dieser Riesenhype, weil ich jetzt irgendwie auch meine Pulka an Südpol gezogen habe, muss man sich halt auch fragen, wie man dem gegenübersteht und wie gerechtfertigt man das sieht. Also die Leistung, die Menschen wie Amundsen Scott und ihre ganzen Leute, Shackleton und ähnliche, weiß ich nicht, ich meine, die ganzen großen Expeditionsreisen gebracht haben, die sind, da darf man sich nichts vormachen, halt einfach mal ein ganz anderes Kaliber. Als einer, der 2024 oder 25 mit InReach und GPS und Satellitentelefon und einer Gore-Tex-Ausrüstung und was weiß ich, The Last Degree irgendwie zum Südpol eiert. Trotzdem ist es natürlich immer noch eine Wahnsinnsleistung und immer noch ein Lebenstraum sicher für viele und ein großes Abenteuer. Ich will es nicht kleinreden, aber man muss da schon auch Realist bleiben. Also ich würde es machen, keine Frage. Aber mit einer gewissen Demut würde ich es machen.
Lieber Herr Dr. Heitland, lieben Dank für Ihre Zeit. Es waren teilweise so unfassbar interessante Antworten. Ich glaube, die werden heute noch den ganzen Tag in meinem Kopf herumspuken. Ich werde mir da auf jeden Fall noch Gedanken drüber machen. Lieben Dank, dass Sie heute hier waren.
Sehr gerne. Jederzeit gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank. Macht's gut. Tschüssi.
Das war's von uns. Du Lack auf Schiacha, pack die Kekse weg, wirklich. Das ist so Wahnsinn. Wir sind noch nicht mit dem Outro fertig und Dora hat okay. Wieder seinen Fresskomplex nicht im Griff.
Ihr Lieben, bevor ich jetzt den nächsten Biss tue, möchte ich mich auch noch bei euch verabschieden.
Den nächsten Biss, die nächste Keksplatte, Alter.
Das war wunderschön. Vielen Dank nochmal an Herrn Dr. Heitland. Das war ein großartiges Interview.
Berechnest du deinen Einkauf eigentlich in Einkaufswegen?
Lass mir doch wenigstens meine Kekse, Mann. Es ist November, ey, komm. Es ist schon ein furchtbares Leben. Ohne Kekse wäre es noch viel schlimmer.
Wir haben uns unfassbar gefreut, dass Dr. Heitland heute Zeit hatte. Wir haben uns wunderbar mit ihm unterhalten. Schreibt gerne alle Sachen rein, die euch noch dazu eingefallen sind. Ich glaube, davon gibt es eine Menge. Ich habe auch beim Interview immer weiter überlegt. Ich wollte das zum Beispiel unbedingt mit der Hirnblutung wissen und war mit der Antwort auch nicht so super zufrieden.
Also ich hatte noch das bedeutet, dass du nicht...
Ja, ich wäre halt so gestorben. Ne? Und da habe ich noch so zwei Nächte drüber nachgedacht.
Ja,
und war so,
shit.
Ja, okay, chillig, dass ich an dem Tag nicht allein zu Hause war und nicht in der Antarktis war.
Nicht in der Antarktis
war,
also. Warst, ja.
Ja, Shoutout an Leben an der Stelle.
Das ist ein guter Shoutout. Wir müssen noch Danke sagen, Ole. Und zwar mit ganzem Herzen.
Mit ganzem Herzen an ein Unternehmen, was uns unterstützt,
seitdem wir ganz klein sind und gerade
immer noch
erst laufen gelernt haben. Wir sind immer noch klein. Die Gebrüder Klein bedanken sich ganz herzlich beim Werkzeuggarten bei der Website werkzeug-garten.de. Und ich weiß, ihr kennt sie wahrscheinlich, die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich schon, aber ich weiß, dass wir gerade zurzeit viele neue Hörerinnen und Hörer dazu bekommen. Deswegen, falls ihr diese Seite noch nicht kennt, schaut unbedingt auf werkzeug-garten.de vorbei.
Es weihnachtet bald.
Oh ja.
Jetzt kann man sich noch schnell eine Axt für den Vater bestellen.
Das ist das erste Beispiel, was mir eingefallen ist. Das ist eine mega gute Idee für Weihnachtsgeschenke. Holy shit. Weil, wann hat man denn mal irgendwie so die Muße, sich wirklich gute Gartengeräte zu kaufen?
Mir fällt auch kein Shop ein, bei dem ich vorbeigehen könnte und der das verkauft. Und ich möchte, dass Vater die Naht hat.
Und Mutter natürlich. Und alle
und so
Menschen,
anguckt,
die man
und so
lieb
ein paar
hat.
Mal schwingt und sagt, ey, das ist echt gute Qualität.
Ja, ja.
So, und das ist halt mein Traumziel. Und das kann man am besten mit werkzeug-garten.de erreichen.
Und das ist auch das perfekte Geschenk. Ich meine, es sind ja am Ende Werkzeuge. Sie sind ja dazu da, um Arbeit zu verrichten. Und manchmal ist es doof, wenn man sowas zu Weihnachten kriegt. Also ich weiß noch, ich habe mal ein Kochbuch zu Weihnachten bekommen.
Du hast noch nie gekocht in seinem Leben.
Und war, nein, das stimmt. Auch das ist auch wieder eine Lüge.
Ich gehe heute
mit. Ich habe das Gefühl, mit diesem Podcast werden meine Dating-Chancen einfach quasi null.
Also du bist auf der Suche. Ne? Also
das ist das Allerschlimmste, sowas zu sagen.
Toro sucht gerade eine Partnerin für sein Leben.
Ich akzeptiere 50, nur so Briefe, weißt du, so persönliche Briefe in rosa Schrift.
Ich verrate euch gleich noch unsere Adresse.
Ich möchte dazu eine Axt aus dem Werkzeuggarten. Nein, mein Punkt ist, wenn man so Geschenke bekommt zu Weihnachten.
Ich glaube, da kommen jetzt wirklich demnächst welche an.
Zum Beispiel, wie ich, ein Kochbuch. Dann war ich so, oh nee, da habe ich keinen Bock drauf, weil ich das ja dann jetzt quasi direkt in der Lage bin zu kochen. Aber wenn man Werkzeuge schenkt, die man dann erst im Frühjahr benutzen kann, ist das mega smart. Weil bis dahin hat man sich halt schon richtig an den geilen Griff der Axt, an das ausgewogene Gefühl des Spatens gewöhnt.
Und es macht so Spaß, neue Sachen zu benutzen. Das ist wie wenn man sich neue Sportklamotten gekauft hat, dann fliegt man zum Training. Man denkt so, geil, ich fühle mich mega wohl in meinen neuen Klamotten. Und genauso ist es auch bei werkzeug-garten.de. Ich weiß nicht, wie wir hier gelandet sind. Aber wenn wir euch eins empfehlen können von ganzem Herzen, dann ist es diese Website.
Svenja und Raphael Jäger sind selbst große Fans von diesem Podcast, sonst wären wir auch gar nicht zusammengekommen. Ja, wenn ihr bestellt, ich glaube bis jetzt noch überhaupt keine Lieferschwierigkeiten. Ihr solltet es aber auch nicht spät im Dezember machen, weil
wir am 23. Dezember bestellt. Ist selbst
da,
schuld.
Da wird es dann nicht mehr geliefert. Aber sonst sind die ultra fix. Die sind ultra fix. Das ist
innerhalb
immer
von 2 Tagen sind die Produkte bei euch. Und wenn ihr Bestellung abgeschlossen habt, gebt als Bestellnotiz gerne wild und fremd ein. Ich weiß, man vergisst es immer und schaltet sich da durch und dann
aber
ist es vorbei.
Aber es wäre ein großes Geschenk für uns.
Aber wir würden uns freuen. Ja, ja. Wir würden uns wirklich von ganzem Herzen freuen und dann sehen wir auch, was ihr alle bestellt habt. Spaß, das sehen wir natürlich nicht.
13 Spaten. Oh, ich würde gerne mal so einen Spaten verschenken und den dann so einpacken. Und dann so unter den Tannenbaum legen, weißt du?
Und dann,
so,
und dann denken alle, das ist was, bestimmt kein Spaten, weil der hat ja was anderes reingenommen.
Stimmt, ja. Das ist smart.
So, Toro, wir labern wieder viel zu viel.
Ihr Lieben, danke, dass ihr bis zum Ende gehört habt. Wir hören uns in der nächsten Woche mit einer Geschichte über einen Seemann, der ganz unverhofft in ein großes Abenteuer gerät.
Ich liebe das, wenn Toro schon vorher sagt, was für Skripte kommen. Mal gucken, ob wir das zeitlich hinschaffen. Bin ich ganz
hinschaffen.
Ehrlich. Hinschaffen.
Wir sind auch feierabendbereit. Ihr Lieben, macht es gut. Schlaf gut.
Bis dahin. Ciao. Ciao. Digga, ich hab dich die ganze Zeit gesucht. Du sitzt hier oben? Du sitzt hier...
Fuck, Digga, du siehst so lustig aus beim Essen. Scheiße.
Du musst auch Kekse im Mund haben.
Ja, ich weiß.
Ich darf nicht mehr verkacken.
Du musst mir die Kekse halt auch wegnehmen dann, ne?
Ah ja, okay.
Also du kommst wirklich so rein und ich bin halt so, Digga, what?
Du musst, ja genau.
Und du bist direkt so wie diese bei diesem Frauentausch, wo die dir das vom Tisch wegnehmen und die dann noch so versucht nachzugreifen.
Genau. Pizza Pepperoni. Na, hast du Pech?
Ja, genau.